Ja, heute Abend geht es um das vierte und letzte Kapitel des Buches Ruth. Das beginnt mit der Szene am Stadttor, wo Boas 10 Älteste versammelt, um die Lösung zu vollziehen. Und er hatte Ruth ja vorher auf der Tenne gesagt, dass es noch einen Löser gibt, der weitere Rechte hat, also offenbar näher verwandt ist. Und er lässt diesen Löser kommen, der Ploni Almoni heißt, also eigentlich gar nicht heißt, sondern es heißt eigentlich ein Irgendwer oder wie man es übersetzen möchte. Und das ist sicher auffallend, dass er die einzige Person im ganzen Buch ist, die keinen Namen hat. Und Boas legt dann zunächst dar, dass der Acker von Naomi gelöst werden soll und dem stimmt der Löser zu. Aber dann fügt Boas hinzu, dass zu der Lösung auch gehört, Ruth zu heiraten und damit Machlon ihrem verstorbenen Mann Nachkommen zu verschaffen. Und daraufhin sagt der Löser, dass er nicht lösen kann, ohne den Grund dafür zu geben. Und damit hatte Boas offensichtlich gerechnet. Und damit ist für ihn dann der Weg frei, sowohl den Acker zu lösen als auch Ruth zu heiraten. Und das Ganze wird auch in Bethlehem mit großer Sympathie aufgenommen. Boas und Ruth werden damit gesegnet, dass ihr Haus so werden soll, wie das Haus Israel, das Rachel und Lea aufgebaut haben und wie das Haus des Perez, den Tamar geboren hat. Und natürlich auch da der Anschluss an verbundene Frauengeschichten. Ruth gebärt einen Sohn, Ovid, der dann auch sofort zu Naomi gebracht wird, die ihn auf die Arme nimmt, ihm zur Amme wird. Und die Frauen der Stadt sagen ihr jetzt, das ist der, den deine Schwiegertochter geboren hat, die mehr wert ist als 7 Söhnen. Und das Ganze endet dann mit der Genealogie, die nochmal mit Perez, dem Sohn Tamars, beginnt und sich dann fortsetzt über Boas Sohn Ovid bis nach David. Und viele Ausleger wollen natürlich darin den Schlüssel sehen, warum es das Buch Ruth überhaupt gibt, weil uns sozusagen hier die Genealogie von David gegeben wird. Während andere sagen würden, dass es ein späterer Einschub ist, der dem Buch halt diesen Kontext geben soll, auf den während im Buch selber eigentlich gar nicht hingewiesen wird. Ja, das Erste, worauf ich eingehen wollte, ist eben wirklich die Frage des Lösens oder Erlösens im Buch Ruth. Das war ja letztes Mal schon auch angeklungen, als Ruth zu Boas sagt, du bist Löser. Und von daher habe ich hier Texte von Yael Ziegler genommen, die sich sowohl auf das Lösen, wie es im letzten Kapitel, im dritten Kapitel erwähnt wird, als auch hier im vierten Kapitel eingeht, also die Geula. Und das kann eben sowohl das Lösen vom Boden sein, als auch das theologisch gemeinte Erlösen. Da gibt es im Hebräischen keine unterschiedlichen Wörter für, sondern muss jeweils aus dem Kontext die Bedeutung sehen. Ja, also da schreibt noch im Kontext des dritten Kapitels, schreibt Yael Ziegler dazu, das Wort Goel, Löser, erscheint zum ersten Mal in der Tora bei Jakob, der seine persönliche Erlösung durch den Himmel beschreibt. Der Engel, der mich von allem Bösen erlöst hat, möge die Jungen, damit meint er Ephraim und Manasse, seine Enkel, segnen. Dennoch bezieht sich die Wurzel Gaal normalerweise auf die Einmischung eines Menschen zugunsten eines Verwandten. Der Angehörige ist verpflichtet, sich als Löser einzuschalten, wenn sein Verwandter in wirtschaftliche Not gerät und gezwungen ist, den Erbbesitz seiner Väter oder sein Haus oder sich selbst als Knecht zu verkaufen. Das wird in Levitikus 25, auch die Toralesung jetzt für den kommenden Schabbat, ausführlich erläutert. Manchmal beschreibt das Wort Löser einen Verwandten, der das Blut seines Angehörigen rächen, erlösen will. In Numeri 35, Deuteronomium 19 und Josua 20. Die Tora benutzt das Wort Erlösen nur zweimal zur Beschreibung des Sich-Einschaltens des Ewigen zugunsten des Volkes Israel, nämlich im Zusammenhang mit dem Exodus, in Exodus 6, 6 und 15, 13. Bei den Propheten und in den Psalmen dient das Wort jedoch häufig zur Beschreibung des Ewigen als Erlöser des Volkes. Siehe besonders Jesaja 40 bis 66, die Kapitel, die normalerweise einem späteren Propheten, vielleicht einem Namensvetter des ursprünglichen Jesaja zugeschrieben werden und wohl im babylonischen Exil oder kurz danach entstanden sind. Im Zusammenhang des Buches Rut ist der häufig erwähnte Löser eindeutig ein menschlicher Löser. Es ist daher nicht erstaunlich, wenn viele Bibelausleger annehmen, dass Ruths Aussage, wonach Boas Löser ist, sich auf dessen Verpflichtung bezieht, den Erbbesitz Naomis, die verarmt aus Moab zurückgekehrt ist, auszulösen. Er sagte zu ihr: Wer bist du? Und sie sagte: Ich bin Ruth, deine Magd. Er sagte zu ihr: Und wozu bist du hierher gekommen? Sie sagte zu ihm: Die Tora zu erfüllen, wie es heißt, wenn dein Bruder verarmt ist und von seinem Erbbesitz verkauft, dann komme sein Löser, der ihm nahe steht, und löse, was sein Bruder verkauft hat. Steh auf und erfülle die Tora. So der Midrash Tanhuma. Rashi ist der Meinung, dass Ruth in ihren Worten die Lösung des Feldes und ihre Eheschließung miteinander verbindet. Denn du bist Löser, den Erbbesitz meines Mannes zu lösen, wie es heißt, komme sein Löser, der ihm nahe steht, und löse. Meine Schwiegermutter und ich sind gezwungen, unseren Erbbesitz zu verkaufen, und jetzt ist es deine Pflicht zu kaufen. Kaufe auch mich mit ihm, damit der Name des Toten über seinem Erbbesitz erinnert wird. Wenn ich zum Feld komme, werden sie sagen: Dies ist die Frau Machlons. Gemäß dieser Lektüre enthält die Bitte, die Ruth in der Mitte der Nacht an Boas richtet, zwei Teile. Der erste geht ihre Eheschließung an und der zweite die Lösung von Naomis Feld. Rashi ist der Meinung, dass es Ruth ist, die die Verantwortung für den Kauf von Naomis Feld und ihre Eheschließung miteinander verbindet. Für diese Verbindung gibt es in der Bibel keine Grundlage. Und dennoch wird Boas diese beiden Verpflichtungen miteinander verbinden, und dies wird zu einem zentralen Motiv in Kapitel 4. Am Ende des Buches Rut werden die beiden Motive des Landes, Erde und des Samens, Heirat, die in Kapitel 2 und 3 getrennt dargestellt wurden, ineinander verschmelzen und die Familie Elimelechs zum Volk Abrahams zurückführen. Schließlich ist Ruths Erklärung an Boas vielleicht ursächlich mit ihrer vorherigen Aussage verbunden. Und breite deine Fittiche bzw. die Enden deines Gewandes über deine Magd aus. Es ist tatsächlich möglich, dass Ruth Boas erklärt, dass er sie heiraten muss, weil er Löser ist. Das heißt, derjenige, der die Verantwortung dafür trägt, sie zu heiraten. Es gibt zwar an keiner Stelle der Bibel ein Indiz für die Benutzung des Wortes Löser in diesem Kontext. Aber Ramban ist der Meinung, dass dies tatsächlich eine der Bedeutungen des Wortes ist, auch wenn sie in diesem Sinn nur im Buch Rut vorkommt. Als er sich mit der Frage des Jibum, der Schwagerehe, in der Geschichte von Tamar und Juda befasst, behauptet er, dass die ersten Weisen wegen der Wichtigkeit des Jibum einen dem Jibum ähnlichen Brauch, der Geula genannt wurde, entwickelten. Er erklärt, dass dem Jibum ähnliche Eheschließungen zwischen Verwandten, die geeignet sind, den Erbbesitz zu erben, stattfinden können, solange es sich nicht um wegen des Verwandtschaftsgrades verbotene Ehen handelt. Seiner Annahme der Existenz dieses Brauchs legt er die Ehe von Boas und Ruth zugrunde. Dieses Verständnis des Wortes Löser erscheint plausibel aus einer weiten Sicht des Gedankens der familiären Verantwortung, die in dem biblischen Begriff Geula zum Ausdruck kommt. Das Prinzip der Geula ist auf jede Situation anzuwenden, in der von der erweiterten Familie gefordert wird, die Verantwortung für das weitergehende Wohlergehen eines Familienmitglieds zu übernehmen. Dies schließt Sorge um den väterlichen Erbbesitz des betreffenden Verwandten, seine Auslösung aus Knechtschaft und anscheinend auch die Frage der Familienkontinuität ein. Und dann die weiteren Aussagen, die sie zu Kapitel 4 schreibt. Zu unserer großen Überraschung konzentrieren sich Boas erste Worte vor den Ältesten am Stadttor nicht auf Ruths Eheschließung. Trotz unserer Erwartungen befasst sich Boas mit einem Thema, das in diesem Buch noch nicht erwähnt wurde, dem Feld Elimelechs. Wann hat Noomi das Feld, das Elimelech gehört, verkauft? Warum haben wir bis zu diesem Augenblick nichts von dem Feld gehört? Hat Noomi in Bethlehem Besitz? Die Vergangenheitsform, sie hat verkauft, scheint über eine Handlung, die bereits stattgefunden hat, zu informieren. Mit anderen Worten, Noomi hat das Feld bereits verkauft. Aber wenn dies so ist, wann hat sie es getan? Und was für ein juristischer Vorgang war dies? Eine der Möglichkeiten ist, dass Noomi das Feld verkauft hat, noch bevor die Familie Bethlehem verlassen hat. Alternativ dazu kann sie den Erbbesitz bei ihrer Rückkehr verkauft haben. So oder so, der Vorgang ist jetzt mit der Lösung des Familienbesitzes durch den nächsten Verwandten, der das Feld Elimelechs vom Käufer der dritten Seite zurückkauft, verbunden. Diese Auslegungen sind sehr problematisch. Wenn die Familie das Feld bereits verkauft hat, warum wird in Rut 4, 5 und 9 ausdrücklich erwähnt, dass das Feld jetzt aus der Hand Noomis verkauft wird? Und wenn das Feld verkauft worden war, bevor die Familie die Stadt verließ, warum wird gesagt, dass Noomi es ist, die es verkauft? Ist es nicht plausibler, dass Elimelech es war, der das Feld verkauft hat? Außerdem, wird jemand in Zeiten einer Hungersnot ein Feld kaufen? Und wenn Noomi das Feld bei ihrer Rückkehr verkauft hat, was ist mit dem Kaufbetrag geschehen? Warum haben wir bis jetzt nichts von einem so bedeutenden Verkauf gehört? Warum wurde Noomi abhängig von der Nahrung, die Ruth auf den Feldern aufsammelt? Und wenn sie ein Feld hat, warum sagt sie, dass der Ewige sie leer zurückgeführt hat? Wenn eine dritte Seite in den Verkauf involviert ist, wo befindet sie sich im Verlauf dieses Geschehens? Angesichts dieser Schwierigkeiten scheint die Vergangenheitsform des Verbs sie verkaufte als offizielle juristische Erklärung zu gelten, die sich auf die Gegenwart bezieht und zu bedeuten, damit verkauft Noomi das Feld. Es ist also plausibel anzunehmen, dass Noomi das Feld jetzt verkauft. Wurde das Feld mehr als 10 Jahre lang nicht bearbeitet? Dann kann man verstehen, warum Noomi und Ruth in eine so schwierige Situation gerieten, obwohl jener väterliche Besitz bestand. Dennoch ist es möglich und sogar plausibel, dass der Boden seit dem Weggang Elimelechs nicht vernachlässigt und verlassen dastand, sondern für die Zeit seiner Abwesenheit in den Besitz der Einwohner Bethlehems übergegangen war. Aber jetzt, mit der Rückkehr Noomis von fremden Feldern, ist die Stadt verpflichtet, ihr das Recht auf die Felder der Familie zurückzugeben. In dieser offiziellen Zeremonie benutzt Boas zweimal das Wort Feld. Einmal mit Bezug auf den vernachlässigten Erbbesitz Elimelechs, das Feldgrundstück, das unserem Bruder Elimelech gehört, und ein weiteres Mal mit Bezug auf den Weg der Familie auf die Felder Moabs, Noomi, die vom Feld Moabs zurückgekehrt ist. Boas, der Elimelechs unangemessene Entscheidung, nämlich von Bethlehem nach Moab zu gehen, anerkennt, übt versteckte Kritik, befürwortet aber gleichzeitig die Herrschaft des Gesetzes. Die Einwohner der Stadt müssen ihre persönlichen Gefühle beiseite legen und das Feld Elimelechs seinen gerechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Und Boas sagte, an dem Tag, an dem du das Feld aus der Hand Noomis und von der Moabiterin Ruth, der Frau des Toten, kaufst, hast du gekauft, zu errichten, den Namen des Toten über seinem Erbbesitz. Das ist eine Möglichkeit, diesen Vers 4 zu übersetzen. Aber je nachdem, wie man ihn teilt, kann man auch übersetzen. An dem Tag, an dem du das Feld aus der Hand Noomis und von der Moabiterin Ruth kaufst, hast du die Frau des Toten gekauft, zu errichten den Namen des Toten über seinem Erbbesitz. Wie wir uns auch entscheiden, diesen verschlungenen Vers zu lesen, Boas Absicht ist klar. Der Löser kann nicht zustimmen, den Boden zu kaufen, ohne die Verantwortung auf sich zu nehmen, die Moabiterin Ruth zu heiraten. Gibt es tatsächlich Gründe für die Verflechtung der familiären Verpflichtung, den väterlichen Besitz zu kaufen, die Geula des Bodens, und der Verantwortung für die Witwe des verstorbenen Bruders zu sorgen und sie zu heiraten, eine Art Jibum? Ist es überhaupt möglich, diese beiden Themen zu verbinden? Anscheinend nicht. Der Löser hat sicher nicht den Verdacht, dass es so sein würde. Warum schafft Boas also eine Verbindung zwischen diesen beiden unterschiedlichen Angelegenheiten? Auch wenn es keinen verpflichtenden rechtlichen Grund für eine Verbindung dieser beiden Verpflichtungen gibt, wird die Bedingung, die Boas stellt, wonach der Löser auch zustimmen muss, Ruth zu heiraten, von den Ältesten und den Anwesenden, einschließlich des Lösers selbst, ohne Widerspruch angenommen. Möglicherweise rührt dies von Boas autoritativer Stellung her. Aber man kann annehmen, dass die Verbindung dieser beiden Verpflichtungen von den Einwohnern Bethlehems akzeptiert wird. Welcher Gedanke ist in der Verbindung dieser beiden unterschiedlichen familiären Verpflichtungen verborgen? Die Antwort auf diese Frage ist teilweise mit der Art und Weise, auf die Ruths Heirat mit dem Gebot des Jibum zu tun hat, verbunden. Die deutlichste Verbindung zwischen den Ereignissen in Kapitel 4 und dem Gebot des Jibum ist das erklärte Ziel des Findens eines Mannes für Ruth, zu errichten den Namen des Toten über seinem Erbbesitz. Dieser Ausdruck, der im Verlauf der juristischen Vorgänge in Kapitel 4 zweimal vorkommt, in Vers 5 und 10, erinnert an das Ziel der Jibum-Ehe. Wenn Brüder zusammenwohnen und einer von ihnen stirbt und keinen Sohn hat, soll die Frau des Toten nicht nach draußen zu einem fremden Mann sein. Ihr Schwager, der Yavam, komme über sie, nehme sie sich zur Frau und vollziehe den Jibum. Und der Erstgeborene, den sie gebiert, wird auf den Namen seines verstorbenen Bruders aufstehen, und sein Name wird nicht aus Israel ausgelöscht werden. Und wenn der Mann seine Schwägerin nicht nehmen will, soll seine Schwägerin zum Tor zu den Ältesten hinaufgehen und sagen: Mein Schwager hat sich geweigert, seinem Bruder einen Namen in Israel zu errichten. Er wollte nicht den Jibum mit mir vollziehen. So das Gesetz in Deuteronomium 25. Das Ziel des Jibum ist es, den Namen des Toten zu bewahren. Da der Tote keinen Erben gezeugt hat, ist sein Name in Gefahr, ausgelöscht zu werden. Wie errichtet eigentlich der Jibum den Namen des verstorbenen Bruders? Man kann annehmen, dass das Kind, das in der Jibum-Ehe geboren wird, einfach nach dem Toten benannt wird. Aber unsere weißen seligen Angedenken sind bei ihrer Auslegung dieses Abschnitts anderer Meinung. Sie nehmen an, dass es das Ziel der Ehe ist, dem Erbbesitz des Toten einen Erben zu verschaffen. Der Gedanke, dass die Errichtung des Namens eines Menschen mit der Wahrung seines Erbbesitzes zu tun hat, ist aus der Geschichte der Töchter Zelofrads bekannt. Als die Töchter ihr Recht fordern, den Boden ihres Vaters zu erben, obwohl sie Frauen sind, legen sie folgende Argumentation vor. Warum soll der Name unseres Vaters aus seiner Familie verringert werden, da er keinen Sohn hat? Gib uns Erbbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Es scheint, dass der beste Weg, den Namen des verstorbenen Bruders über seinem Erbbesitz zu errichten, ist, den Boden des verstorbenen Bruders dem Erstgeborenen aus der Jibum-Ehe zu geben. Auf diese Weise kann das Kind den getrennten und abgegrenzten Erbbesitz des verstorbenen Bruders bewahren, anstatt dass er in den Erbbesitz des lebenden Bruders aufgesogen wird. Beweise aus dem Schrifttext, wie der gesunde Menschenverstand lehren, dass das Kind, das in der Jibum-Ehe geboren wird, der wichtigste Faktor zur Bewahrung des Namens des Toten ist. Dies ist zwar nicht die halachische Entscheidung in der Frage des Jibum, die eben sagt, dass der Erbbesitz des Toten dem Bruder, nicht dem erstgeborenen Kind gegeben werden soll. Aber es ist durchaus möglich, dass so bei dem Brauch der dem Jibum ähnlichen Geula, der im Buch Rut umgesetzt wird, verfahren wurde. Im Geist der hier vorgelegten Lektüre muss ein Erbe zur Welt gebracht werden, der die Bodenrechte Elimelechs erbt und damit sicherstellt, dass dieser Boden nicht im väterlichen Besitz eines anderen aufgesogen wird. Der Name der Familie Elimelechs wird durch die Bewahrung der abgegrenzten Identität des Bodens verewigt. Möglicherweise entschloss sich Boas deswegen, die beiden unterschiedlichen Gedanken des Kaufs des Bodens und des Nehmens Ruth zur Frau miteinander zu verbinden. Nur wenn diese beiden Handlungen von derselben Person vollzogen werden, kann jeder einzelne von ihnen ihre wahre Bestimmung verwirklichen. Ja, soweit hier die Erklärungen zu der Lösung der Geula und der Schwagerehe, dem Jibum, und wie es dazu kommt, dass sie, obwohl das in der Tora so nicht vorgesehen ist, miteinander verbunden werden. Ja, Anmerkungen dazu. Frau Fricke.
Was ist denn, wenn ein Mädchen in dieser Levirats-Ehe geboren wird? Gilt das dann auch, dass sie das Kind des Bruders ist, oder gilt das nur für einen Sohn, der geboren wird?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es würde für den, zumindest wenn noch ein Sohn geboren würde, würde das für den Sohn gelten.
Also dann würden eventuell mehrere Kinder ja unter diesem Postulat gezeugt, sag ich mal.
Ja, also sozusagen, die Ehe ist eine normale Ehe. Die können so viele
Ja.
Kinder bekommen, wie sie wollen. Und
Ja.
wollen oder können, wie auch immer man es formulieren will. Aber
Was?
ich glaube,
Ja.
es wäre dann, müsste ich nochmal nachsehen, ich glaube, es wäre dann schon, soweit es ein Sohn, wenn ein, überhaupt ein Sohn geboren wird, wäre es wohl der Sohn.
Egal wann.
Ja, während es bei dem
Ja.
Erbbesitz des Landes anders ist, dass da wurden ja gerade die, die normalerweise sind nach dem biblischen Recht halt Töchter nicht erbberechtigt für den Besitz ihres Vaters, aber da kommt eben im Buch Numeri die besondere, der besondere Fall, dass ein Mann ohne Söhne gestorben ist, aber die Töchter hat. Und da die Töchter treten dann vor Mose und sagen ihm, gib uns Erbbesitz. Und da wendet sich dann Mose sozusagen ad hoc an Gott und bekommt die Information, dass in dem Fall, wo keine männlichen Nachkommen da sind, die Töchter erben. Also da sind die Töchter, sie sind schon nicht gleichberechtigt, aber da können sie an die Stelle von Brüdern treten, wenn die nicht vorhanden sind.
Dann halten Sie die Linie sozusagen aufrecht.
Ja.
Ja, okay, danke.
Anne.
Mir ist noch nicht klar, ob der Boas nun ganz eigenmächtig gehandelt hat, als er diese Verbindung geschaffen hat, oder ob er dazu, ob das legitimiert wurde, weil die Stadt Bethlehem dazu gestimmt hat, also sozusagen das Volk hat das legitimiert, oder ob man einfach nur verschiedene Auffassungen dazu hat.
Das ist in der Tat eine der entscheidenden Fragen, wie man hier eben im Buch Ruth dazu kommt, etwas, eine Verbindung von zwei Gesetzen, die es so in der Tora nicht gibt, zu ermöglichen. Nach der Interpretation von Jael Ziegler ist wirklich hauptsächlich Boas derjenige, der diese Entscheidung fällt, so wie sie ja auch sagt. Ja, ich sage, dass er sich entscheidet, das so zu machen, und dass es offensichtlich seine Stellung in der Gemeinde in Bethlehem ist, die auch dazu führt, dass das akzeptiert wird. Andererseits schließt sie nicht aus, dass es vielleicht so einen Brauch auch schon gegeben haben könnte. Also es bleibt etwas im Dunkeln, und was sie eigentlich völlig ignoriert, obwohl sie es selber schreibt, ist, dass Rashi ja in seiner Erklärung zu Kapitel 3 sagt, dass es Ruth ist, die die beiden Dinge miteinander verbindet, die in dem Moment, wo sie Boas sagt, du bist der Löser, eben sowohl ihre Eheschließung als auch den Acker meint. Das werden wir gleich im zweiten Text von Orit Avneri sehen, die in einer eher feministischen Interpretation wirklich darauf ausgeht, zu sagen, es ist Ruth, die eigentlich hier auf eine neue Weise das Gesetz auslegt. Und man kann sich zumindest auf Rashi dabei stützen. Und während Jael Ziegler zwar schreibt, dass Rashi der Meinung ist, dass es Ruth ist, die diese Verbindung macht, aber diesen Faden eigentlich nicht weiter aufgreift. Und das hat in ihrer Auslegung auch damit zu tun, dass sie der Meinung ist, dass Boas die Hauptperson des Buches Ruth ist, obwohl es nach Ruth benannt ist. Und sie stellt eigentlich immer ihn als die Person, ohne die gar nichts möglich gewesen wäre, sozusagen da. Und ich merke, dass mich das so im Verlauf der Lektüre und auch im Vergleich zu der Interpretation von Orit Avneri zunehmend auch etwas gestört hat. Also natürlich muss man nicht unbedingt sagen, dass alles feministisch ist, aber so diese Konsequenz manchmal auch gegen den Wortsinn und auch gegen traditionelle Erklärer, wie eben Rashi hier gerade, ist immer direkt auf Boas zu interpretieren, finde ich dann irgendwann doch auch eine Engführung, warum wir gleich auch den anderen Text dazu dann haben. Herr Müller?
Ja, ich frage mich an für sich, in Juda zu der Zeit war Bethlehem doch ein recht unbedeutendes Dorf. Das heißt also, wie kann der Boas, selbst wenn er im Dorf eine wichtige Person war, wie kann der einen Rechtsbrauch individuell, also dorfindividuell entscheiden, das dann komplett übernommen wird? Das ist die eine Frage. Die andere ist, wie sieht das überhaupt aus? Wir haben ja eine Levirat, oder werfen wir Jibbum und Levirat mal als Synonym nehmen. Wir haben ja eine Leviratspflicht und ein Leviratsrecht. Das gilt auch fürs Jibbum. Aber wie weit geht das in die Verwandtschaftsgrade rein? Das heißt also, die direkten Verwandten wären in dem Fall die Naomi über Elimelech. Die Ruth ist schon der zweite Grad. Wo hört das auf?
Fangen wir mit der zweiten Frage an. Nach dem Gesetz im Buch Deuteronomium, und auch so ist es dann auch von den Rabbinen interpretiert worden, gilt das wirklich nur für die Brüder des Verstorbenen. Das geht nicht in andere Generationen weiter. Und sozusagen, wenn kein Bruder vorhanden ist, dann kann es eben kein Jibum geben. Das kann man nicht in weitere Generationen übertragen. Wie es eben auch heißt, wenn Brüder zusammenwohnen. Das wird durchaus wörtlich auf den Bruder übertragen. Und ich denke, ist ja auch irgendwo praktisch klar, also man könnte vielleicht eine Generation rauf oder runter gehen, aber so viel Spielraum ist natürlich auch nicht, das zu machen. Also das ist die Pflicht besteht eigentlich nur für einen Bruder. Und interessanterweise, es gibt ja einen ganzen Mischna-Traktat und natürlich auch einen Talmud-Traktat, der Yevamot, die Schwägerinnen heißt, und der sich mit all den Fällen befasst. Und da gibt es auch eine Menge Fälle, wo das gar nicht vollzogen werden kann, wenn nämlich der Schwager und die Schwägerin auf eine Weise miteinander verwandt sind. Sagen wir mal, zwei Brüder haben zwei Schwestern geheiratet, dann kann der Jibum nicht vollzogen werden, weil man eben nicht die Schwester seiner Frau heiraten darf. Und da gibt es eine Menge an Ausnahmefällen und auch das Gesetz sieht ja schon vor, also das Gesetz formuliert es so, wenn der Mann seine Schwägerin nicht nehmen will, dann kann man sozusagen die sogenannte Chalitza, das Schuhausziehen, vollziehen und damit ist die Frau dann frei, auch jemand anders zu heiraten. Während das im Gesetz in Deuteronomium so klingt, als wäre das eben, wenn der Mann nicht will, aber de facto gibt es auch alle möglichen anderen Gründe, warum das passieren kann. Und de facto heute auch im israelischen Eherecht ziehen die Rabbiner eigentlich die Chalitza, das Schuh ausziehen, dem Jibum vor. Und natürlich seit die Polygamie verboten worden ist im Judentum, ist der Jibum auch nur möglich, wenn der Bruder nicht verheiratet ist, was in der Mishnah noch kein Problem ist. Da kann man mehrere Frauen haben, aber auch das ist etwas, was den Jibum eigentlich im Normalfall unmöglich macht. Also so etwas, was während eben die Zeremonie der Chalitza ist durchaus etwas, was an Rabbinatsgerichten bis heute vollzogen wird, wenn eben ein Mann ohne Kinder verstorben ist, damit die Frau die Möglichkeit hat, jemand anders, der nicht mit dem Verstorbenen verwandt ist, zu heiraten. Aber der Jibum selber kommt heute so gut wie nicht mehr vor eigentlich. Und die Frage, ja, wie konnte Boas so etwas durchsetzen? Ob er etwas durchgesetzt hat, was dann allgemein für spätere Zeiten anerkannt wurde, ist gar nicht mal so sicher. Denn außer im Buch Ruth hören wir nie wieder von so einer Kombination, dass der Ackerbau und die Jibum-Ehe miteinander verbunden werden. Also von daher scheint das schon eine Ad-hoc-Entscheidung für diesen speziellen Fall gewesen zu sein. Wenn auch Bethlehem vermutlich damals kein bedeutender Ort war, so kann es eben dann doch sein, dass innerhalb dieses Ortes Boas die Autorität hatte, das eben für diesen spezifischen Fall durchzusetzen. Und wenn wir auch gerade das Buch der Richter als Hintergrund sehen, da fiel ja auch immer wieder auf, dass es keine zentrale Autorität gibt, dass es jeder Stamm eigentlich für sich lebt und auch innerhalb der Stämme möglicherweise, also von daher können durchaus Dinge nur für einen Ort oder für einen Stamm gemacht werden. Und das Buch Ruth sagt uns eigentlich nichts darüber, wie weit diese Neuerung, sei es von Boas oder sei es von Ruth, wie weit das in anderen Fällen noch angewandt wurde. Es bleibt natürlich insofern bedeutend, weil es eben als die legitime Grundlage für die davidische Monarchie gesehen wird. In dem Sinne hat es natürlich weiter große Auswirkungen. Aber vielleicht ist es auch gerade wegen dieser besonderen Dynastie ein einmaliger Fall, der nachher nicht nochmal wiederkommt. Ja, also wir sehen also schon, dass, ich kann jetzt nicht sehen, ja, Frau Krüger-Dohm.
Was wäre denn passiert, wenn Ruth nicht gewollt hätte?
Nach dem Buch Ruth klingt es so, dass gar nichts passiert wäre. Es wäre dann eben kein Kind geboren worden und Nomi kommt ja auch auf die Idee erst relativ spät, dass das geht. Und von daher bekommt man im Buch Ruth zunächst nicht den Eindruck, dass Ruth dazu hätte verpflichtet sein können, dass sie keine Wahl hatte. In der späteren halachischen Auslegung des Jibum, also des klassischen Jibum im Buch Deuteronomium, ist es durchaus so, dass die Frau sich nicht weigern kann. Also das ist zumindest die Theorie. Der Mann kann sich weigern, aber die Frau kann sich nicht weigern. De facto versucht in solchen Fällen, wo die Frau nicht will, sozusagen also in der Mishnah und im Talmud hält man das noch nicht für besonders wahrscheinlich, dass das passieren würde. Da geht man immer davon aus, dass die Frau doch ein Interesse daran hätte, auf die Weise geheiratet zu werden. Aber in späterer Auslegung und auch in moderner, also heute, wenn ein Mann einen Jibum vollziehen wollte und die Frau nicht will, würden die Rabbinatsgerichte eine Menge Anstrengungen unternehmen, zu sagen, das geht nicht. Die Frau kann nicht gezwungen werden, das zu machen. Aber rein theoretisch wäre die Auslegung zu sagen, die Frau hat keine Wahl, wenn der Mann darauf besteht.
Okay, danke.
Herr Schobes. Können Sie sich freischalten?
Wir können Sie noch nicht hören, Herr Schobes.
Es sieht so aus, als wäre es freigeschaltet, aber man hört nichts. Sonst müssen Sie es vielleicht in den Chat schreiben, leider. Würde ich sagen, während wir darauf warten, inzwischen Call.
Schalten. Ich bin wohl zu hören, glaube ich. Ja?
Ja, jetzt bist du zu hören.
Was mir eigentlich in diesem Text nochmal auffällt, hast du da das Vers 4 oder ein Teil von Vers 4, wenn ich sehe, gut sehe, übersetzt zweimal. Und ich habe selber zwei oder mehrere Texte vor mir liegen. Also wie unterschieden man das übersetzen kann, ne? Fällt mir da auch. Und ja, keine ist richtig oder nicht richtig, so gesagt. Aber ich wollte es nur erwähnen, das ist so. Und ich habe auch noch irgendwo gelesen, das war doch, oder hier auch, und dass es doch eigentlich auch nicht so leicht ist, um das Buch eigentlich gut zu erklären. Ich habe es mich Jahre her mit einer Gruppe gelesen, aber da war es mir leichter, als dass ich es nett finde, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also der Vers 4 ist in der Tat schwierig zu übersetzen, beziehungsweise man kann ihn auf unterschiedliche Weisen übersetzen, was unter anderem auch die Frage beinhaltet, ob auch hier gesagt wird, dass Ruth gekauft wird, sozusagen, was natürlich in unseren heutigen Ohren nicht besonders gut klingt. Aber das sind einfach, ja, es bleiben einfach unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten da, aber andererseits denke ich, hat Jael Siegler recht, wenn sie sagt, die Intention ist trotzdem klar. Es geht darum, dass der Kauf des Feldes und die Heirat mit Ruth zwei Dinge sind, die zusammengehen. Ja, hier kommt der Text von Herrn Schobes. Das ist auch die Frage, ob Ruth ein Recht an dem Acker hätte. Eigentlich nicht, denn die Frau nach klassischem biblischen und auch rabbinischem Recht beerbt nicht ihren Mann. Die Kinder beerben, aber nicht die Frau. Darum hat die Frau ihre Ketubah, die Heiratsurkunde, die festlegt, welche Summe sie im Fall ihrer Scheidung oder Verwitwung bekommt. Andererseits, aber gerade eben in diesem schwierigen Vers 4 heißt es ja schon, wie auch immer man den weiteren Verlauf übersetzt, dass ist das gar nicht der. Es ist der Vers 5, eigentlich sehe ich jetzt gerade. Und da heißt es ja, also an dem Tag, wo du das Feld kaufst, aus der Hand Noomis und von der Moabiterin Ruth. Also in dem Falle scheint es schon, dass sie das gemeinsam verkaufen, wie auch immer die Details sind. Ja, und die Frage wäre auch sozusagen, dass natürlich auch Noomi nicht das Feld besitzen kann, weil eben das Erbrecht ihres Mannes auf die Söhne übergeht. Wahrscheinlich steht dann hier im Hintergrund, weil die Söhne ja auch gestorben sind, dass in gewisser Weise Naomi das Feld verwaltet und dafür sorgen muss, dass es ausgelöst werden kann. Aber hier ist auch ja, eine gewisse, kommt nochmal ein zusätzliches Problem. Und das bringt uns auch nochmal zu dem zurück, was auch Cor gerade gesagt hat. Wenn man nur das Buch Ruth liest, da klingt das eigentlich alles relativ einfach. Oder sozusagen, man kann es einfach so nehmen, wie es da steht. Aber wenn man das verbindet mit den Gesetzen, die in der Tora sind, wird es ziemlich kompliziert. Und da haben sich wirklich die Ausleger und zerbrechen sich bis heute den Kopf, wie man diese Dinge zusammenbekommt. Und natürlich die orthodoxen Ausleger haben immer eher die Tendenz, zu sagen, wir müssen für das Buch Ruth annehmen, dass die Gesetze der Tora so gegolten haben, wie sie in der Bibel stehen. Nicht notwendigerweise so, wie die auch die Rabbinen sie interpretiert haben. Andere Auslegungen würden natürlich sagen, wir können vielleicht gar nicht sicher sein, ob die Tora-Gesetze schon so existiert haben, wie wir sie heute kennen, als das Buch Ruth geschrieben wurde. Und vielleicht sind da auch noch Vorstufen oder vielleicht gab es Varianten. Also das ist natürlich auch eine Interpretationsmöglichkeit, die man auch sagen kann. Wir haben ja ein ähnliches Problem, haben wir auch in der Geschichte von Juda und Tamar, denn da scheint es ja so, dass die Möglichkeit der Chalitza nicht besteht. Wir hören, nachdem Tamar den zweiten Sohn geheiratet hat, dass Juda ihr nicht den dritten Schela geben will und den Vorwand bringt, er ist noch zu jung. Aber auch als er herangewachsen ist, ihn nicht gibt. Das heißt, wenn es die Chalitza, wie sie im Buch Deuteronomium vorgesehen ist, gegeben hätte, hätte er ja einfach die Chalitza durchführen können und Schela hätte Tamar nicht heiraten müssen und Tamar wäre frei gewesen. Auch da haben wir ein Problem, dass das Buch Genesis nicht mit dem Gesetz in Deuteronomium zusammengeht, wo da zumindest für orthodoxe Ausleger der Vorteil ist, dass das Buch Genesis ja chronologisch vor dem Buch, also in der biblischen Chronologie, ja vor dem Buch Deuteronomium kommt und man und auch vor der Gabe der Tora. Und da hat man noch eher Möglichkeiten zu sagen, das war vielleicht noch nicht so, wie es war zur Zeit der Väter vor der Tora-Gabe, was eben aus orthodoxer Sicht mit dem Buch Ruth nicht geht. Da muss man die Existenz der Tora, so wie wir sie vor uns haben, annehmen. Und das schafft eben wirklich eine Menge Probleme, die Sachen zusammenzubringen. Herr Müller.
Also mir fällt auf, dass die Ruth den Boas tituliert, denn du bist Löser. Das heißt also, sie kennt die Verwandtschaft ihres Schwiegervaters gar nicht und Naomi auch nur dünn, denn sonst hätten beide gewusst, dass da noch ein Verwandter da ist, der ein engeres oder ein näheres Recht hat.
Auch das ist überraschend. Also eigentlich ist es ja Naomi, die zum ersten Mal den Gedanken des Lösers bringt, als Ruth von Boas Feld zurückkommt und ihr erzählt, ich war bei Boas auf dem Feld, da sagt Naomi ja, er ist einer unserer Löser. Also sie benutzt da das Wort schon im Plural, wo man annehmen kann, es gibt mehrere, ohne dass in der Formulierung klar ist, ob es eine hierarchische Ordnung zwischen denen gibt. Und es scheint im Kontext vielleicht eher so, also man, Naomi hat das ja auch vorher gewusst, dass es Boas gibt und offensichtlich auch noch andere Löser, aber nichts initiiert. Also obwohl sie im Gegensatz vielleicht zu Ruth, die das nicht notwendigerweise wusste, obwohl sie wusste, dass es diese Möglichkeit der Lösung gibt, hat sie sie von sich aus nicht initiiert, sondern erst in dem Moment, wo Boas sich Ruth gegenüber zuvorkommend gezeigt hat. Ob man daraus schließen kann, dass Naomi sich gedacht hat, keiner wird mich lösen wollen und es gar nicht versucht hat und erst in dem Moment, wo sich Boas als eine passende Person erweist, sie auf die Idee kommt, das durchzuführen und dann vielleicht auch darauf vertraut, dass er schon andere Schwierigkeiten wie auch einen anderen Löser aus dem Weg räumen wird. Aber auch hier ist ein Problem da, genau wie wir von dem Acker ja erst im vierten Kapitel hören, obwohl dieser Acker ja auch schon von Anfang an da gewesen sein muss. So sind auch offensichtlich hier irgendwelche Gedanken über einen Löser da, die aber erst zu einem ziemlich späten Zeitpunkt erst umgesetzt werden. Also aber auch da bleibt, würde ich sogar sagen, intern im Buch Ruth einiges offen.
Und sie hat tatsächlich gesagt, das ist einer unserer Löser.
Ja, so von unseren, Erlösern, sagt sie, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende von Kapitel 2. Ja, das ist Kapitel 2, 20. Da heißt sie, der Mann steht uns nahe, von unseren Lösern ist er. Das kann man, also sie sagt nicht, er ist unser Löser, sondern dieses von unseren Lösern, einer von unseren Lösern lässt naheliegen, dass es noch, oder lässt zumindest die Möglichkeit auf, dass es mehrere gibt. Das Wort ist zwar nicht im Plural, aber durch die Präposition von unseren Erlösern muss man eigentlich annehmen, dass es mehrere gibt.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja. Cole, hattest du dich nochmal gemeldet?
Ja, es ging mir um das Wort kaufen. Du hast gesagt, ja, wir hören das vielleicht nicht gerne, aber in vielen Kulturen, habe ich letztens noch gesehen, oder und bei uns auch, sind finanzielle oder andere Dinge, die großen Wert haben, werden getauscht. Und das wird auch wie eine Art Kauf oder Beweis oder wie auch gesehen. Also es können Tiere sein, die dann ausgetauscht werden. Oder ich meine, ja, was ist dann falsch an das Wort kaufen?
Ja, also dass die Frau bei der Ehe gekauft wird, ist etwas, was eigentlich fast alle alten Kulturen haben. Und das auch in der jüdischen Tradition gilt das nicht nur für den Jibum, sondern auch die normale Eheschließung ist ein Kauf, bei der der Ehemann einen symbolischen Preis zumindest zahlt. Und das wird auch völlig ungeniert im Talmud gesagt, die Frau wird gekauft. Und das ist eben unsere heutige Empfindlichkeit. Dem liegt natürlich zugrunde eine Vorstellung, dass die Frau eben nicht gleichberechtigt ist, sondern letztlich von der Obhut ihres Vaters in die Obhut ihres Ehemannes übergeht. Das ist die Konzeption, die in all den patriarchalischen Gesellschaften dahinter steht. Und auch jüdische Feministinnen heute haben durchaus alternative Eheschließungsmodelle entwickelt, um diesen Aspekt des Kaufes zu ändern oder zumindest abzuschwächen auch.
Naja, es gibt noch ein paar matriarchatische Kulturen. Eine verrassenderweise, also was ich nicht erwartet habe, überraschenderweise in China. Dann würde ich mal wissen, wie es da dann ist, weil da die Frau mehr das Sagen haben. Also das würde ich mal nachsichern wollen.
Wir haben nicht allzu viele Beispiele für solche matriarchalischen Gesellschaften, aber da wird das vermutlich anders sein.
Ja.
Frau Rüger-Au, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, ich habe was nicht verstanden. Und zwar, warum hat der andere Löser also gesagt, da antwortete er, ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Wieso hätte der dann sein Erbteil geschädigt?
Das ist tatsächlich die Frage, die man traditionell damit beantwortet, dass der Mann ein Problem damit hatte, eine Moabiterin zu heiraten. Und da, denn grundsätzlich gesehen ist eben der Jibum und auch der Kauf des Ackers ja durchaus nicht etwas, was dem anderen Schaden zufügt, sondern man hat einen Besitz, den man zwar nicht selber besitzt, der aber doch einem zur Verfügung steht. Und auch es, eigentlich wäre es ja nur das erste Kind, das dem Bruder, nach dem Bruder, als Kind des Bruders gilt. Die anderen Kinder würden ja als eigene Kinder gelten. Also von daher ist diese Aussage durchaus problematisch und Eigentlich kommen die Ausleger nur damit zurecht, wenn sie sagen, es hat ihn eben gestört, weil es ja auch eigentlich auch nach dem Deuteronomium verboten ist, eine Moabiterin zu heiraten. Und da kann man sich sicher auch stützen, weil Boas ja auch, als er ihm das sagt, dass er sie heiraten muss, betont die Moabiterin Ruth. Das ist ja auch etwas, was im Buch Ruth immer ganz wichtig ist, darauf zu achten, wie wird sie gerade genannt. Wird sie mit ihrem Namen genannt? Wird sie Moabiterin genannt? Wird sie Schwiegertochter genannt? Wird sie Mädchen? Wird sie Magd genannt? Und gerade, dass er hier eben den Ausdruck Moabiterin benutzt, hilft bei der Interpretation zu sagen, dass das der Grund ist, warum der Löser nicht lösen will. Aber auch das ist etwas, was etwas in der Schwebe bleibt.
Okay.
Frau Krüger-Dohm? Frau Krüger-Dohm? Haben Sie sich aus, doch stehen geblieben, Herr Müller?
Ist es nicht so, dass der Sohn, der aus dieser, nennen wir es mal, Jibum-Beziehung hervorgeht, dass der ein Recht auf das Erbe von seinem verstorbenen, welchen Verwandtschaftsgrad nenne ich jetzt, von seinem verstorbenen
Onkel,
unglücklichen Vater hat, sondern auch mit den anderen Halbbrüdern erbberechtigt wird gegenüber dem dem Jibum-Chef.
Wow, das ist jetzt nochmal eine komplizierte Frage, ob der erstgeborene Sohn, ob der jetzt sozusagen doppelt erben kann. Also er erbt das Erbe des Verstorbenen, der eigentlich sein Onkel war.
Auf jeden Fall.
Und ob er gleichzeitig als Erstgeborener auch noch mit eventuellen Brüdern aus der Jibum-Ehe.
Warum ja, nicht? Sonst würde
das
sich,
müsste ich sogar noch mal nachsehen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie das funktioniert.
Weil sonst wäre ja auch der Löser, der Goel, hätte ja über das Erbe des neuen Sohnes, hätte ja absolut das Nutzungsrecht bis zu einem eben gewissen Alter. Das wäre ja ein Vorteil, selbst wenn es dann abgeben müsste.
Ja, und es ist ja auch so, das hatten wir gerade auch in dem Text, dass die rabbinische Auslegung ja auch durchaus sagt, das Erbe des Verstorbenen bekommt der Bruder und nicht der geborene Sohn. Auch wenn das eigentlich dem Worttext widerspricht. Das heißt, in dem Sinne hat der Bruder des Verstorbenen auf jeden Fall einen Vorteil, denn er bekommt das ja als sein Erbe.
Nein, er ist doch nur mittelbarer Besitzer.
Nein, eben nach der rabbinischen Interpretation nicht. Das hat Yael Ziegler erklärt, das ist in der Fußnote 4 auf Seite 4, dass eben die Rabbinen trotz des Wortlauts von Deuteronomium 25, wo man ja annehmen müsste, eben wirklich der erstgeborene Sohn wird das Erbe bekommen, dass die Rabbinen entschieden haben, nein, der Erbbesitz geht an den Bruder des Toten und mit dessen Tod dann natürlich auch an den Sohn. Aber und auf die Weise, wahrscheinlich würde sich damit das Problem dann lösen, dass er dann eben als erstgeborener Sohn den doppelten Anteil des Erbes seines Vaters, dass das Erbe seines Onkels beinhaltet, beides dann bekommt.
Ja.
Es ist kompliziert. Wirklich kompliziert. Und wie gesagt, was die Rabbinen ja oft machen, es ist nicht das, was nach dem Wortsinn klingt.
Das ist schwierig.
Ja, also wir merken, je mehr wir in die Halacha hier einsteigen im Buch Ruth, desto verwirrender wird es, weil es einfach irgendwie hinten und vorne nicht aufgeht. Ja. Frau Rüger-Auer noch? Oder ist die Hand einfach stehen geblieben? Okay. Frau Fricke.
Sie sind noch dumm geschaut. Ja. Jetzt ja. Ich habe immer noch im Kopf, aber ich konnte heute nicht nachlesen. Ist nicht Rahab aus Jericho damals, die Mutter von Boas, das heißt, die ist ja auch eine Fremde, genau wie die Ruth. Gibt es da eine Brücke zu
Das
Ruth
ist,
und der
das ist die
Moabiterin?
christliche Tradition.
Aha.
Rahab mit
Stammbaum Jesu taucht die
Stammbaum
auf.
Jesu bringt und dann, damit
Ja.
wäre auch Rahab, hätten wir das Problem sogar schon eine Generation vorher.
Genau,
Das,
nee, das ist mir nur
aber,
irgendwann
da, aber das ist eben
aufgefallen.
die christliche Tradition, für die
Ah.
auch bisher nicht gelungen ist, ein jüdisches Vorbild zu finden. Es gibt ja die
Nee.
rabbinische Tradition,
Ja.
die sagt, dass Rahab Josua geheiratet hat. Aber damit ist sie natürlich dann aus der Dynastie der Vorfahren Davids heraus, denn Josua gehörte ja zum Stamm Ephraim und nicht zum Stamm Juda. Aber nach der Tradition von Matthäus ist das. Und dazu kommt natürlich auch noch mal ein paar Generationen später, dass ja der Sohn und Nachfolger Salomos, Rechabeam, der Sohn der Ammoniterin Naamah ist. Und mit Ammonitern ist genau dasselbe Problem wie mit Moabitern. Und das wird eindeutig auch so in der Bibel gesagt. Also da wird das auch in jedem Fall auch noch mal vertieft.
Okay, wollte ich nur wissen, ob es da was gibt. Danke.
Anita.
Es bleibt, finde ich, trotzdem diese Frage nach dem Feld ja noch, warum man das Feld quasi verlässt, warum man nicht nachschaut, ob man auch dieses Feld noch Frucht trägt, wie auch immer, dass das so plötzlich im Grunde genommen auftaucht. Und wir hatten ganz am Anfang mal die Frage, ob Elimelech sozusagen bestraft wird dafür, dass er sich aus Bethlehem aufmacht und die anderen sozusagen im Stich lässt, vielleicht auch ein bedeutender Mensch ist, und ob dieses Feld sozusagen auch noch, also dieser Besitz auch noch daran gebunden ist und es nachher ja auch ums Königtum und auch um Land geht und so weiter, also dass das Land vielleicht auch ein Stück weit eine symbolische Bedeutung hat, dass sozusagen jetzt kombiniert wird, die Fremde und das Land, dafür zu sorgen, dass das wieder sozusagen in die ursprüngliche Rechtsfassung kommt, sozusagen, dass es wieder her, also dass wieder der gute Zustand, den es ursprünglich hatte, dass der wiederhergestellt wird und beide Dinge miteinander verbunden werden. Das wäre jetzt, ich sag mal, nicht auf der Ebene der Halakha, sondern auf dieser literarischen Ebene vielleicht eine Möglichkeit, warum dieses Feld da auf einmal, weil er so richtig logisch, finde ich, ist irgendwie nicht, zumal es auch so plötzlich auftaucht.
Das werden wir genau gleich in dem Text von Orit Avneri sehen, die genau diese symbolische Interpretation bringt. Ja, El Ziegler bringt das schon. Vielleicht ist das, weil ich das ein Stück kürzen musste, nicht so ganz klar geworden, wenn sie ja die Vermutung hat, dass die Leute von Bethlehem während der Abwesenheit der Familie das Feld genutzt haben, bringt sie damit zum Ausdruck zu sagen, dass in dem Moment, wo Elimelech gegangen ist, er eigentlich das Recht an seinem Feld verloren hat. Und dass das schon in gewisser Weise eine Sanktion gegen jemand, der alle im Stich lässt, ist. Und darum schreibt sie eben auch, dass Boas letztlich sagt, sie, die Leute müssen ihre Gefühle hintanstellen und trotzdem das Feld zurückbringen. Aber vielleicht ist das auch wirklich etwas, wo man sich irgendwo auch, also irgendwo ist klar, man versucht die Dinge halachisch zu interpretieren, denn es wird ja auf all die Begriffe angespielt und es ist überhaupt keine Frage, dass das im Hintergrund steht. Aber vielleicht führt die symbolische Ebene auch ein Stück weiter, um zu erklären, warum das eben einerseits so stark mit der Halacha verbunden ist und andererseits hinten und vorne nicht wirklich aufgeht. Ja, ich denke, dann haben wir das jetzt gut als Einleitung für den nächsten Text von Orit Avneri, die eben wirklich versucht, hier von einer kreativen weiblichen Rechtsauslegung zu sprechen. Sie hat auch hier, wie wir es ja an anderen Beispielen schon gesehen haben, auch nochmal eine andere Lektüre, die ich etwas mehr gekürzt habe diesmal. aber doch auch noch am Schluss die Aspekte bringen wollte. Aber ich denke, was wirklich spannend ist und auch gerade ein bisschen in Absetzung von dem, was wir gerade gelesen haben, wo wir auch gesehen haben, dass Jael Ziegler sehr den Schwerpunkt auf Boas legt, denke ich, kommen hier noch mal ein paar andere Schwerpunkte heraus. Das Buch Ruth erzählt nicht nur die Geschichte der geschlechtlichen Ränder der Gesellschaft, sondern auch die Geschichte der sozialen und ethnischen Ränder. Naomi fühlt sich fremd in ihrer Heimat, sich selbst entfremdet und ohne Fähigkeit, ihren Platz zu finden. Die innere Entfremdung Naomis, die aus einem fremden Land in ihre Heimat zurückkehrt, kommt deutlich zum Ausdruck, als sie selbst auf den Verlust der Bedeutung und das Unpassende ihres Namens, des ersten Kennzeichens der Identität, hinweist. Sie definiert ihre Identität neu, mittels der Änderung ihres Namens, der die Abgerissenheit, die sie fühlt, symbolisiert. So wie es in 1,20 heißt: Nennt mich nicht Naomi, angenehme, nennt mich Mara, bittere. Bis Ruth sich durch eine eheliche Verbindung mit einem Verwandten verbindet. Von da an ist Naomi wieder in der Lage, sich dem menschlichen Gewebe der Gemeinschaft Bethlehems zugehörig zu fühlen. Auf diese Weise kann man das überraschende Erscheinen des Feldgrundstücks Naomis in Kapitel 4 erklären. Die Tatsache, dass das Stück Boden bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, war in den Augen der Ausleger, die dessen figurative und symbolische Bedeutungen nicht in Betracht zogen, ein Rätsel. Das Fehlen des Stücks Boden zu Beginn der Handlung geht mit Naomis Gefühl des Fehlens eines Zuhause überein. Während das Vorlegen der Existenz des Bodens am guten Ende des Buches die Veränderung in ihrem Gefühl dem Ort und seinen Menschen gegenüber aufdeckt. Die Erwähnung des Erdbodens deutet darauf hin, dass Naomi endlich ihren Weg nach Hause gefunden hat. Nur jemand, der Boden hat, ein Stück Erde, hat einen Namen, Samen und einen Platz in der Gesellschaft. Daher kann erst, als die Leser zusammen mit Ruth und Naomi die Möglichkeit des Auswegs aus der Notlage sehen und eine Öffnung zur Hoffnung hinfühlen, mittels der Erwähnung des Stücks Boden angedeutet werden, dass Naomi ihren Platz in der gesellschaftlichen Ordnung, in der sie sich befunden hatte, gefunden hat. Auf der sozialen und ethnischen Ebene besteht kein Zweifel, dass das Buch sich um die Gestalt Ruths, eines fremden Mädchens aus Moab, das mit seiner Schwiegermutter nach Bethlehem zurückkehrt, dreht. Das Buch erzählt ihre Geschichte und skizziert auf sanfte Weise ihr Eintreten in die Gemeinde Bethlehems und ihr Angenommenwerden dort. Einen langen Weg hat Ruth zurückgelegt, von ihrem Betreten Bethlehems in Begleitung ihrer Schwiegermutter, als ihre Präsenz von Naomi selbst und von den Frauen Bethlehems ignoriert wurde, bis zur von den Ältesten gegebenen Genehmigung, sie durch das Stadttor, das Wirkliche und das Symbolische hineinzuholen. Im Verlauf des Buches befindet sich Ruth dauernd draußen. Am Anfang des Buches geht sie mit Naomi auf dem Weg. In Kapitel 2 sammelt sie Ähren auf Boas Feld und in Kapitel 3 geht sie aus der Stadt hinaus zur Tenne. Erst in dem Bild der Lösung in Kapitel 4 sind die Ältesten bereit, sie bewusst und offiziell durch das Tor in Boas Haus hineinzuholen. Das Tor erscheint im Abschnitt dreimal, in Vers 1, 10 und 11 und symbolisiert den Eintritt. Das Tor ist die Öffnung, die Übergangsstelle von draußen nach drinnen, von der Anonymität zur Intimität, von der Fremdheit zur Zugehörigkeit. Die Ältesten, die am Tor sitzen, hüten den Eingang und entscheiden, wer berechtigt ist, hineinzugehen und wer draußen bleiben wird. Auf dem Höhepunkt des Bildes segnen das Volk und die Ältesten Boas und Ruth und damit bestätigen sie den Vorgang. In ihrem Segen betont der Schrifttext das Tor als den Ort, an dem sie stehen, und das Haus als geschützten Raum, den Ruth betritt. Und das ganze Volk, das am Tor war, sagte, und die Ältesten waren Zeugen: Möge der Ewige die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und Bilha sein lassen, die beide das Haus Israel aufgebaut haben. Mögest du Erfolg haben in Ephrata und deinen Namen rufen in Bethlehem. Möge dein Haus sein wie das Haus des Peretz, den Tamar Juda gebar, von dem Samen, den der Ewige dir von diesem Mädchen geben möge. Gerade Ruth, die Fremde, hat der Familie ihre Fruchtbarkeit und die Garantie ihres Fortbestehens zurückgegeben. Und daher steht es ihr zu, durch das Tor einzutreten und Teil des Hauses Israel zu sein. Der Prozess, den Ruth durchläuft, wird nicht nur literarisch und symbolisch beschrieben. Das Buch befasst sich auch mit der Welt des Gesetzes, wenn auch manchmal auf indirekte und komplexe Weise. Dieser Punkt spiegelt vielleicht mehr als alles andere den Weg wider, den Ruth zurückgelegt hat. Obwohl die Welt des Gesetzes und des Rechts traditionell als ausschließlich unter der Herrschaft der Männer stehend aufgefasst wird, nimmt Ruth sie für sich in Besitz und es gelingt ihr, in ihr und durch sie zu handeln, um ihre Ziele zu erreichen. Sie bleibt nicht in der begrenzten Welt der Frauen, der Welt von Handlungen und Taten außerhalb des rechtlichen Rahmens, sondern benutzt das Gesetz auf kluge und beeindruckende Weise. Mittels der Benutzung des Gesetzes kann man sehen, wie Ruth als zentrale Gestalt aufgebaut wird, obwohl sie eine Frau und obwohl sie Moabiterin ist, aus einem Volk, das das biblische Gesetz ausgrenzen will. Ruth sieht sich einer nicht einfachen Herausforderung gegenüber. Das patriarchalische Gesetzessystem könnte zwar ihr und Naomi getrennt helfen, aber es ermutigt und unterstützt nicht die Fortsetzung der Verbindung zwischen ihnen, denn diese hat keinerlei rechtliche Gültigkeit. Ruths Eheschließung würde ihre Zukunft sicherstellen, sie aber von Naomi trennen. Während die Lösung des Bodens Naomis, deren Ernährung sicherstellen, nicht aber ihre Verbindung zu Ruth gesetzlich verankern würde. Mit anderen Worten, die Verbindung mit einem Mann droht, die Beziehung zwischen den Frauen abzubrechen. Waren die beiden zu Beginn durch Familienbande verbunden, der Sohn der einen ist der Mann der anderen, so wurde diese Verbindung mit dem Tod des Sohnes Mannes gelöst. Da Naomi und Ruth in einer patriarchalischen Kultur und patriarchalischem Recht leben, werden der Platz der Frau und ihre Stellung in Bezug auf die Männer in ihrem Leben bestimmt. Ihren Vater, ihren Mann oder ihren Bruder. In diesem Rechtssystem ist Ruths Wunsch, ihr Leben mit dem Naomis zu verbinden, nicht verständlich. Trotz dieses Hindernisses entscheidet sich Ruth, für die Ordnung ihrer Beziehung durch die Welt des Rechts zu sorgen. Sie geht zur Tenne herab in der Absicht, zwei zentrale Gesetze zu benutzen, das Gesetz des Jibum und das Gesetz der Geula, und gleichzeitig ein zentrales Gesetz der Tora zu ignorieren, das Gesetz, das Ehen mit Moabitern verbietet. Naomis Anweisungen sind allgemein und dunkel, aber Ruth initiiert die Verbindung der Geula mit dem Jibum und es gelingt ihr auch Boas zu mobilisieren, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ruth wendet sich an Boas mit dem Begriff Goel, ein Wort, das als Brücke zwischen Naomis ursprünglicher Absicht, Ruth aus ihrer Witwenschaft und Kinderlosigkeit zu erlösen, und der rechtlichen Bedeutung des Begriffs Lösung des Bodens dient. Damit schafft Ruth eine neue Verbindung zwischen dem Gesetz des Jibum und dem Gesetz der Geula, eine Neuerung, an die Naomi selbst nicht gedacht hat. Die beiden Gesetze bekommen also im Buch eine erweiternde Auslegung, um sie an Ruths und Naomis Bedürfnisse anzupassen. Und zum ersten Mal werden sie zu einem Ganzen verbunden und zusammengeschlossen. Ruths schöpferisches Handeln in der Anwendung des Gesetzes macht sie selbst zu einer Auslegerin des biblischen Gesetzes. Ruth kann sich und Naomi nur durch eine kreative Auslegung des Gesetzes erlösen. Denn das Gesetz in seiner formalen Gestalt gilt für ihren Fall nicht. Die Frauen sind die Initiatorinnen und damit stellen sie die Dinge auf den Kopf und stellen die soziale Absicht im Gesetz über die patriarchalische. Und als Ovid, Ruths Sohn, geboren wird, wird er nicht auf Machlon bezogen. Es ist deutlich, dass das Kind auch in den Augen der Frauengemeinschaft um Naomi und Ruth als Bindungsglied zwischen den Frauen und sie belebend gesehen wird, ohne jedes Eingehen auf die verstorbenen Männer oder den lebenden Vater, Boas. Dies ist eine wirkliche Revolution auf der formalen Seite des Gesetzes. Darüber hinaus haben wir in der Bibel keinen parallelen Ausdruck zu der einmaligen Formulierung »Ein Sohn wurde Naomi geboren«, in dem die Geburt eines Sohnes außer auf seinen Vater auf die Mutter bezogen wird, gefunden. Nicht nur, dass der Sohn auf die Frau bezogen wird, sondern diese Beziehung steht im Gegensatz zur ursprünglichen Absicht des Jibum-Gesetzes, die die Erzeugung von Samen und die Errichtung des Namens für den verstorbenen Mann ist. Damit kommt auf die schärfste Weise das Abweichen vom Geist des Gesetzes zum Ausdruck. In ihrer schöpferischen Auslegung macht Ruth sich selbst vom Objekt, das dem Gesetz unterliegt, zum Subjekt, das es anwendet. Ruth wird von einem Objekt, das außerhalb des Rahmens des Gesetzes definiert ist, zur Anwenderin des Gesetzes von außen, sodass es in erneuerter Form für sie gilt. Sie benutzt Boas und verändert so das Verhältnis zwischen dem Zentrum und den gesellschaftlichen Rändern. Aber es gibt ein drittes Gesetz, das man in den Hintergrund des Bildes der Tenne stellen muss. Schließlich wird der Versuch, eine Verbindung zwischen Ruth und Boas zu schaffen, durch das Gesetz im Buch Deuteronomium, das Ehen mit Moabitern verbietet, überschattet. Der Leser, der das Buch Deuteronomium kennt, kann nicht anders als im Buch Ruth einen leisen Versuch zu sehen, das Gesetz zu durchbrechen und damit auch die Grenzen der Gesellschaft. Eine Lektüre des Buches vor dem Hintergrund des Buches Deuteronomium enthüllt die Spannung zwischen einer formalistischen Auslegung des Gesetzes und einer zweckgerichteten Auslegung, die das Gesetz nach seinem Geist und seinen Zielen auslegt. Eine Spannung, die sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht. Hier liegt die revolutionäre Kraft des Buches verborgen. Die Begründung des Eheverbots mit Moabitern im Buch Deuteronomium ist: weil sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind, auf eurem Weg beim Auszug aus Ägypten. Den Lesern des Buches ist klar, dass diese Begründung auf die Moabiterin Ruth nicht zutrifft. Denn Ruth erweist Naomi Gunst weit über die rechtlichen Verpflichtungen einer Schwiegertochter gegenüber ihrer Schwiegermutter hinaus. Alle Verwandten Naomis verleugnen ihre Verpflichtungen, während Ruth es auf sich nimmt, ihr Brot zu beschaffen und für alles, was ihr fehlt, zu sorgen. Ruth beweist daher mit ihren Taten, dass sie die Tradition der Angehörigen ihres Volkes in ihrem schlechten Verhalten dem Volk Israel gegenüber nicht fortsetzt. Daher ist der Grund für das Eheverbot im Buch Deuteronomium in diesem Fall nicht gegeben. Auch die Reaktion des Volkes und der Ältesten bezeugt, dass sie bereit sind, von der formalen Auslegung des biblischen Gesetzes abzuweichen und es sogar zu ignorieren, um nicht dem ethischen Maßstab, zu dem die ihnen vorliegende Wirklichkeit verpflichtet, untreu zu werden. Das Buch Ruth skizziert die Gemeinde Bethlehems als bereit, sich entgegen des biblischen Gesetzes und ohne offene Konfrontation mit ihm, mit der Ehe zwischen Ruth und Boas abzufinden. Das Revolutionäre des Buches kommt auf mehreren Ebenen zum Ausdruck. Auf der geschlechtlichen Ebene haben wir die Geschichte einer Frau, die in einem patriarchalischen Rahmen handelt, vor uns. Auf der kulturell-gesetzlichen Ebene gibt es in ihm ein Streben nach der Änderung des Gesetzes und einen Vorschlag für eine kreative Auslegung seiner Worte. Auf der national-gesellschaftlich-ethnischen Ebene ist das Ignorieren des Moabiterinseins Ruths und die Bereitschaft, sie in die Gemeinde aufzunehmen, deutlich. Aber die Geschichte ist noch wesentlich radikaler und gewagter, denn sie geht über die persönliche und familiäre Geschichte Ruths hinaus. Boas und Ruth sind die Begründer der Dynastie des Hauses David. Und so wird die königliche Dynastie durch die Ehe mit einer Moabiterin begründet. Darin enthüllt sich die tiefe Botschaft des Buches. Das Verständnis, dass die jüdische Tradition im Gegensatz zum formalen Gesetz gerade die Vermischung mit dem Fremden und dem Bedrohlichen als Grundlage für Wachstum und Fortdauer darstellt. Das Buch Rut errichtet die Grundlagen des Königtums des Hauses David auf dem Bruch eines Gesetzes, das dazu bestimmt war, die Reinheit der Gemeinde und ihre Absonderung von der fremden Umgebung zu wahren. Der Abschluss des Buches mit der Dynastie des Hauses David ist besonders bedeutungsvoll. Zu Beginn des Buches schien es, dass die Beziehung zwischen Ruth und Naomi bestehen kann, weil es sich um die Ränder der Gesellschaft handelt. Frauen, Witwen, Mittellose. Eine Gemeinschaft von Frauen scheint nur in der Zeit der Wanderungen, am Rande des Weges und des Lebens möglich, aus Herausgerissenheit und Abwesenheit heraus. Im Verlauf der Lektüre des Buches und vor allem gegen ihr Ende, als sich herausstellt, dass Naomi über Erbbesitz verfügt und Ruth eine Stellung in der Gemeinde bekommt, wird klar, dass es um die Gründung des Hauptzweiges im Volk Israel geht, das Königshaus. So finden die revolutionären Schritte, die die Frauen unternommen haben, Anerkennung. Das Buch Ruth dient als Beispiel dafür, dass die Ränder zum erwählten und bevorzugten Zentrum werden. Man kann sogar sagen, dass es Ruths Anderssein ist, dass es ihr ermöglicht, das Gesetz auf wohltuende und konstruktive Weise zu durchbrechen. Denn oft hat gerade die normative Gruppe kein Bedürfnis und daher auch nicht den Mut, die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu ändern. Ja, aber ganz ohne Gegenbild geht es eben doch nicht. Das Bild der Tenne allein kann keine Wirklichkeit begründen. Die Initiative einer Frau und ihr Versuch, die Vorgänge zu beeinflussen, reiche nicht aus. Und der Weg durch das Stadttor ist nötig, um die öffentliche, rechtlich gültige Bestätigung zu bekommen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass im Bild des Tores eine rechtliche Verhandlung, in der die Frauen abwesend sind, beschrieben wird. Die 10 Ältesten dienen als Zeugen und verleihen Boas Handeln rechtliche Gültigkeit. Nicht nur, dass die Frauen bei dem Geschehen nicht anwesend sind, sie werden in dessen Verlauf auch vom Subjekt zum Objekt. Ruth, die den ganzen Ablauf initiiert hatte, wird zu einem Objekt, das gekauft und erworben wird. Und sie wird Boas auf dieselbe Weise übergeben, wie er den Boden Elimelechs kauft. Und auch Boas Worte führen uns zurück zu der patriarchalischen Auslegungslinie des Jibum und des Geulah-Gesetzes, wenn das einzige Ziel, das er erwähnt, die Bewahrung des Namens des Verstorbenen ist. Es ist kein Wunder, dass Ruth im Bild des Tores fehlt und Boas in den Vordergrund tritt. Auch der Segen der Ältesten ist an Boas gerichtet, an die Frau, die in sein Haus kommt und an seinen Samen. Nicht nur, dass Ruth keinen Segen bekommt, auch ihr Name wird nicht erwähnt. Möge der Ewige die Frau, die in dein Haus kommt, den der Ewige dir von diesem Mädchen geben möge. Der Schwerpunkt liegt auf Boas und seiner Dynastie. Und Ruth dient nur als Gefäß für das Heranwachsen von Boas Samen. Daher ist ihr Name, der ihre eigene Identität und Persönlichkeit bezeichnet, nicht wichtig. Auch die Nachbarinnen nennen Ruth nicht mit ihrem Namen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, die besser für dich ist als 7 Söhne. Wohin ist ihre Identität verschwunden? Wo ist ihre Subjektivität, die sie unter Gefährdung ihres guten Namens und ihrer Zukunft aufgebaut hat, um deren Willen sie alles ihr Bekannte aufgeopfert hat? Wie Boas in der männlichen Liste erscheint, so hätten wir erwartet, dass Ruth mit ihrem Namen in der weiblichen Liste erscheinen wird. In dem Buch, in dem die Errichtung des Namens zu den Hauptmotiven gehört, sticht das Fehlen des Namens besonders hervor. Fast alle Helden der Erzählung haben einen Namen. Abgesehen von dem Löser, der sich weigert zu lösen und den Namen des Verstorbenen aufzurichten. Und Maß gegen Maß wird sein Name nicht erwähnt. Und siehe, gegen Ende des Buches, als es scheint, dass alle Schwierigkeiten gelöst und korrigiert sind, wird Ruths Name nicht aufgerichtet. Ja, denke ich auch nochmal sehr komplex. Anmerkungen dazu.
Ja, was ich mich gefragt habe, um das doch mich dazu erklären, warum die Name Ruth nicht erscheint, wissen wir denn eigentlich, was die Name Ruth bedeutet? Ich habe nichts zurück da finden können. Also, oder hat es eine Bedeutung ins Moabitische? Das nehme ich weg, was hier am Ende steht. Also, das ist doch eine.
Ja, das ist wirklich auffällig, denn all die Namen Naomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion, da ist so klar, auf welcher Bedeutung die aufbauen. Und gerade der Name Ruth, für den gibt es keine etymologische Erklärung, wo er herkommt. Sie heißt einfach Ruth und das ist es, aber ohne dass dem Namen. Und auch die rabbinische Auslegung, die ja sonst sehr fantasievoll ist, auch in solchen Auslegungen, hat sich da ziemlich bedeckt gehalten und keine großen Anstrengungen gemacht, zu versuchen, aus irgendwelchen Wortwurzeln den Namen Ruth abzuleiten. Das ist schon, aber vielleicht sagt das sogar was Besonderes über ihren Namen, dass er eben einfach ein Name ist, ohne dass man ihn auf ein bekanntes Wort zurückführen kann.
Ja, es gibt für Ruth, die allerdings sehr komisch klingt, weil es wird gesagt, das ist irgendwie in Verbindung mit einem Wort, das fröhlich oder freudig oder freundlich verbunden ist. Aber ich habe da auch noch keine Verbindung gefunden. Aber so
ja, ich erinnere mich, dass da irgendwas war, aber es ist auf jeden Fall nichts wirklich etymologisch Überzeugendes.
Ist nicht,
also, wenn man unbedingt will, versucht man was zu finden, aber
so ein bisschen
es funktioniert nicht drin. Notwendigerweise.
Ja.
Herr Schobes. Können Sie leider immer noch nicht hören. Ich glaube, dann müssen Sie es leider wieder mit dem Chat versuchen. Dann inzwischen Frau Fricke.
Ja, ich habe mal in Google nachgeguckt, in meinem schlauen Handy. Und das sagt, Ruth ist ein weiblicher Vorname und leitet sich vermutlich von dem hebräischen Wort für Freundschaft oder Begleiter ab und bedeutet sowas wie Freundin. Also Begleitung wird ja stimmen, dass sie die Naomi begleitet. Das wird es ja sehr gut beschreiben, was in der Bibel steht. Und dann steht halt noch im jüdischen Tanach und auch im Alten Testament gibt es das Buch Ruth. Soweit Google.
Aber mir ist eben diese, ja, ähnlich hat es auch Herr Schobes gefunden, Begleiterin,
ja.
Labsal, Stärkung. Mir ist nicht klar, wie das etymologisch funktionieren soll. Denn der sozusagen Begleiter, da könnte man noch den Rea, den Nächsten nehmen. Aber die haben nur das R als ersten Buchkonsonanten gemeinsam und danach gar nichts mehr.
Ja.
Von daher ist wohl sozusagen, es ist eine Interpretation, die sicher zu dem Charakter Ruth passt, aber sich nicht wirklich so erklären lässt. Ich
werfe okay.
Da nochmal einen Blick ins Lexikon, aber ich sehe hier auch nichts, was irgendwie passen würde. Also ich glaube, okay. Da ist sozusagen der Wunsch, eben irgendeine Erklärung zu finden, den man da benutzt hat.
Okay, ich dachte nur, ich schaue mal nach.
Ja, ja, okay. Klar, das ist naheliegend. Anita.
Ja, ich wollte noch mal sagen, also das eine ist ja die Faktenlage, dass das Buch Ruth ja schon auch von, also einerseits das Buch Ruth wichtige Bedeutung bekommen hat. Da kann man natürlich die Frage stellen, ob es diese Bedeutung bekommen hätte, wenn am Ende das nochmal, der Name der Ruth nochmal so erwähnt worden wäre und immer wieder gesagt worden wäre, die Moabiterin und das, was hier vorher ja von der Frau Arvidneri ausgelegt wird, dass es im Grunde genommen ein weiblicher Gesetzeskommentar ist, wo alle im Hintergrund haben, im Deuteronomium gibt es ein klares Verbot, wäre das jetzt vielleicht zu revolutionär, wenn das am Ende auch nochmal in entsprechender Weise auftauchen würde. Das ist ja eigentlich die Linie, die die Frau Aveny auch hat, zu sagen, man bleibt schon im patriarchalen Kontext, sonst ist es zu sehr, ist es zu revolutionär und man versteckt es sozusagen da drin. Kann ich mir gut vorstellen, weil die Faktenlage ja schon so ist, dass im Prinzip aus dieser, ich sag jetzt mal, etwas chaotischen Richtersituation de facto durch das Brechen des deuteronomischen Gesetzes der Heirat mit einer Moabiterin die Königsdynastie begründet wird. Das ist also das ist ja das Faktum im Grunde genommen. Und dahinter kann man ja eigentlich auch nicht zurück. So, und das spricht ja im Grunde genommen für sich. Und wenn man das am Ende nochmal betont hätte, weiß ich nicht, ob das Buch dann so an der Stelle geblieben wäre. Das ist ja die andere Frage dabei auch immer.
Ja, das ist, darum bringt sie ja auch immer die beiden Möglichkeiten, das zu verstehen, um zu sagen, ja, einerseits ist das revolutionär, aber es gibt natürlich Grenzen der Sache, was möglich ist. Und ich denke, das ist genau diese Spannung, die hier kommt. Ja, Herr Schobes hat noch hinzugefügt, dass es angeblich aus dem Hebräischen kommt. Soll es wohl, und was natürlich einerseits gar nicht logisch ist, denn da Ruth ja Moabiterin ist, müsste ihr Name ja gar nicht hebräisch sein, obwohl der Name ihrer Schwägerin Orpa, der wird ja von dem hebräischen Wort für Oref Nacken, eben den Nacken zuwenden, abgeleitet. Und auch da stößt nochmal hervor, wir müssen uns wohl damit abfinden, dass es zwar Versuche gibt, den Namen Ruth zu erklären, aber es gibt keinen wirklich passenden. Herr Müller.
Ja, es wäre aber ein sehr interessantes Diskussionsthema, wenn man mal drüber sprechen würde, ob die Hineinnehmung, schönes Wort, von Rahab und Ruth in die David-Genealogie, ist das eine Bereicherung oder eine Erschwernis?
Da hatten wir die Midrashim zu Rahab, wo sie mit Josua verheiratet wird, dass da einerseits gesagt wird, auf die Weise ist sie die Ahnin von Propheten und Priestern geworden. Jeremia wird unter anderem erwähnt und da würde man ja auch meinen, das ist eine Bereicherung. Aber irgendwo heißt dann auch, ja, was, Jeremia, der große Prophet, der dauernd nur geschimpft hat und geklagt hat, vielleicht wäre das gar nicht mal so eine Bereicherung. Also da gibt es die beiden Seiten, aber die herrschende jüdische Tradition würde natürlich in jedem Fall David als positive Gestalt sehen. Und da ihm hier auf die Weise die moabitische Urgroßmutter verfasst worden ist, bleibt dann wohl nicht viel anderes übrig, als es eine Bereicherung zu sehen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass es gerade im heutigen Israel eine Menge Leute gibt, die das zumindest gerne unterschlagen, dass Ruth Moabiter ist. Beziehungsweise man sagt dann automatisch, ja, die rabbinische Auslegung heißt ja, im Gesetz in Deuteronomium steht ja Moabiter und nicht Moabiterin, sozusagen, von daher ist es formal in Ordnung. Und indem man sozusagen diese formale Erlaubnis geschaffen hat, kann man es irgendwo auch elegant schaffen, das Problem und das Provozierende am Buch Ruth abzuschaffen. Aber es ja auch eben charakteristisch ist, dass das Buch Ruth ja eben auch ein liturgisch gelesenes Buch am Shavuot-Fest ist, während die beiden klassischen Bücher, die so schimpfen gegen Ehen mit Moabiterinnen und allen möglichen anderen Frauen, Esra und Nehemia, das steht da zwar drin, aber Esra und Nehemia werden nie im liturgischen Rahmen gelesen. Und obwohl natürlich jeder einigermaßen bibelkundige Jude kennt das, aber es hat wesentlich weniger Wirkungsgeschichte doch letztlich gehabt.
Also als ihre Begründung, es blieb Ihnen nichts anderes übrig, gefällt mir am allerbesten.
Ja, das, obwohl wir ja oft sehen, wie viele Interpretationsmöglichkeiten es ist, aber ich glaube, hier ist man wirklich in eine gewisse Sackgasse gebracht dabei.
Danke. Ja, vielleicht hieran zufügen wollte ich eigentlich, was in meinem Tenachon steht über Ruth, ein Zitat von Emmanuel Levinas aus Difficile Liberté. Auf der Bahn zum messianischen Reich sind die Frauen die Wechselwachen. Ist das Deutsch? Also auf der Bahn, Wechselwache? Wechselwacher, was sind das? Auf der Bahn? Also die Gleisen verschieben.
Ah, die.
Wie heißen die auf Deutsch?
Ja, mir fällt jetzt auch nicht ein, wie man das auf Deutsch sagt.
Ist das nicht Wechselwache?
Sag mal. Weichen.
Die Weichenstellen.
Weichenstellen. Ja, ja, okay.
Ja, das ist, denke ich, kann man hier aus dem Buch Ruth wirklich gut belegen. Und das bringt auch so ein bisschen zu der Frage zurück, wer ist denn nun die Hauptperson, Ruth oder Boas? Und Boas in allen Ehren, würde ich sagen, aber wenn Ruth die Initiative nicht ergriffen hätte, hätte Boas wahrscheinlich gar nichts getan. Man braucht sie beide. Sie müssen zusammenspielen, aber ich denke, die Initiative geht letztlich von Ruth und von Naomi natürlich aus.
Ja.
Da spielt auch einiges für, würde ich sagen, zu sagen, dass auch Naomi insofern eine zentrale Person ist, als sie eigentlich am Schluss das erreicht, was sie ja haben wollte, dass sie doch noch eine Zukunft ihrer Familie hat.
Aber Ruth Anita. Und Boas waren doch ein gutes Koppel, oder?
Ja.
Mir ist noch, ich sag mal, eine gewisse Parallele im Zweiten Testament aufgefallen, Jesus und die kananäische Frau, wo es ja auch im Grunde genommen darum geht, es auf die Heidenwelt zu öffnen. Und das, dann habe ich gedacht, da gibt es vielleicht motivgeschichtlich, die erzählt ja von den Brotsamen, die vom Tisch fallen und die dann auch für die Heiden, also dass dieses, das ist so ein bisschen das Ehrennachlesen in Anführungszeichen, da habe ich gedacht, vielleicht ist das motivgeschichtlich, wäre auf jeden Fall spannend mal zu gucken, weil es im Grunde genommen ja auch diese Öffnungsgeschichte ist und vielleicht ist den Leuten, die es gehört haben, ja durchaus die Ruth-Geschichte dabei eingefallen, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist es ein gemeinsames Thema und ja, könnte durchaus spannend sein, da mal zu gucken. Frau Fricke?
Ja, aber ich möchte mal sagen, für die Nachkommen sind immer der mütterliche Chromosomensatz und der väterliche Chromosomensatz wichtig. Das wird immer ehrlich geteilt, die Chromosomen, und die mischen sich. Und von daher denke ich, kein Nachkomme, egal von wem, ohne Mutter und Vater. Danke.
Ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit, die Dinge auszugleichen. Ja, hier auch noch ein sehr schöner Kommentar von Herrn Schobis. Wenn Menschen aus zwei Kulturen aufeinandertreffen und sich verbinden, wird es eigentlich häufiger spannend und interessanter, als wenn nur alle gleich beieinander blieben. Ja, das eben, es gibt auch Leute, die das anders sehen, aber ich glaube, das Buch Ruth unterstützt uns sehr, das auf diese Weise so zu unterschreiben.
Auf alle Fälle.
Ja, dann denke ich, können wir für heute abschließen. Und wir haben sozusagen das Buch Ruth zu Ende gelesen, aber beim letzten Mal soll es auch noch mal gehen um die Beziehung des Buches Ruth zu anderen biblischen Büchern. Also wir haben ja schon gesehen, die Beziehung zu den vielen halachischen Regelungen und auch zu einigen Gestalten. Das ist ein fast unerschöpfliches Thema. Das ist eigentlich auch ähnlich, was wir beim Buch Esther gesehen haben. Die späten biblischen Bücher übernehmen einfach so viele Motive aus anderen Büchern. Aber ich den Schwerpunkt werde ich legen eben gerade auf die Parallelen zu Esther, weil das eben auch das sozusagen das Thema von Orit Avleris Buch ist. Sie vergleicht ja, sie stellt ja sowohl Esther als auch Ruth als zwei fremde Frauen auf eine andere Weise dar. Und das ist sicher auch nochmal spannend, vielleicht eine Parallele, die sonst weniger gesehen ist. Und auch nochmal gucken, das macht ja Siegler sehr ausführlich, ein bisschen detaillierter noch, wie das Buch Ruth eine Antwort auf das Buch der Richter und gerade auch auf die letzten Kapitel ist. Das zeigt sie auch sprachlich nochmal sehr schön. Da können wir, glaube ich, auch noch ein paar neue Sachen zu lernen. Das wäre also für nächstes Mal. Gut, dann wünsche ich noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.